Deutschlandfunk, eine Welt.
Es ist ein übergroßes politisches Zeichen der Normalisierung, das China in diesen Tagen in die Welt sendet. Während sich andernorts Politiker virtuell zu Online-Parteitagen treffen, tagt ausgerechnet das größte Parlament der Welt regulär. Mit 2,5-monatiger Verspätung hat der Nationale Volkskongress seine annähernd 3000 Delegierten in dieser Woche in Peking versammelt. Wirklich debattiert wird hier allerdings nicht. Noch nie ist ein Gesetz oder ein Antrag in der Versammlung gescheitert. Die Führung in Peking bestimmt und entscheidet. Und die hat gleich zu Beginn Schockwellen Richtung Hongkong und ins Ausland gesendet. Regierungschef Li Keqiang.
Man werde für die beiden Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macau solide Rechtsvorschriften auf den Weg bringen, um die nationale Sicherheit in den beiden autonom regierten Regionen aufrechtzuerhalten, sagte Li.
Der chinesische Regierungschef Li Keqiang war das. In Peking bin ich jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Axel Dorloff. Herr Dorloff, solide Rechtsvorschriften für Hongkong heißt es vom Regierungschef. Ist das, wie immer wieder jetzt zu hören, ist das Ende der des völkerrechtlich fixierten Konzepts ein Land, zwei Systeme?
Ja, das ist zumindest das, was das pro-demokratische Lager in Hongkong fürchtet. Das geplante Sicherheitsgesetz sei das Ende vom Prinzip ein Land, zwei Systeme. Genauso hieß es in den Reaktionen. Es sei ein Todesurteil für die Demokratiebewegung. China versucht ja seit Jahren, seinen Griff auf Hongkong zu verstärken. Aber das geplante Sicherheitsgesetz hat nochmal eine ganz neue Qualität. Es soll sich gegen alle Aktivitäten richten, die als subversiv und terroristisch gegenüber China eingestuft werden. Oder auch gegen Aktivitäten, die auf Hongkongs Unabhängigkeit abzielen könnten. Und die Menschen fürchten, dass damit künftig jegliches kritisches Verhalten gegenüber China strafrechtliche Folgen haben kann. Im Kern ist es die Angst, dass mit diesem Gesetz Freiheiten verloren gehen, wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit. Also all das, was Hongkong ja von China noch unterscheidet.
Der Nationale Volkskongress, der gilt als Scheinparlament, da die Parteiführung bestimmt und hier nur abgenickt wird. Welchen Aufwand treibt man in Peking zum Schutz der gut 3000 Delegierten?
Ja, die Schutzmaßnahmen sind schon besonders streng. Also alle knapp 3000 Delegierten wurden vor Abreise und nach Ankunft hier in Peking auf das Coronavirus getestet. Alle Delegierten haben gestern Morgen in der großen Halle des Volkes eine Maske getragen, nur nicht die oberste Führungsriege der Kommunistischen Partei um Staats- und Parteichef Xi Jinping. Die saßen ohne Maske da. Eine spezielle Distanzregelung gab es nicht. Die Delegierten saßen ganz normal auf ihren Plätzen. Der Zugang zur großen Halle des Volkes ist aber sehr streng geregelt. Die meisten Journalisten müssen dieses Jahr draußen bleiben. Und sowieso muss ja in China jeder im Alltag diverse Gesundheits-Apps nutzen, die das Infektionsrisiko der jeweiligen Person einstuft. Auch die Politiker haben diese Apps alle auf ihrem Handy. Also man versucht beim Volkskongress mit allen Mitteln zu verhindern, dass es zu einem Corona-Fall unter Delegierten kommt, die ja aus ganz China für diese Veranstaltung nach Peking gereist sind.
Sie haben jetzt diese Tracing-App erwähnt, die verpflichtend ist in China. Wie erleben Sie persönlich den Alltag mit dieser App?
Ja, sie ist mein ständiger Begleiter. Im Alltag geht fast nichts mehr ohne diese Gesundheits-Apps. Ich muss sie vorzeigen, wenn ich morgens Baguette hole, wenn ich mittags in einem kleinen Restaurant hier um die Ecke eine Nudelsuppe essen gehe oder auch wenn ich ins benachbarte Einkaufszentrum will. Es gibt auch verschiedene Apps. Ich habe eine von der Pekinger Stadtregierung, die ich jeden Tag brauche und eine von der Zentralregierung. Neulich war ich für eine Nacht in Pekings Nachbarstadt Tianjin. Das liegt etwa 1,5 Stunden von hier entfernt. Als ich wiederkam, war mein Bewegungsprofil der letzten 14 Tage verdächtig. So hieß es. Es kam eine Fehlermeldung. Also bestimmte Bewegungsprofile oder Körpertemperaturangaben führen dazu, dass die App nicht mehr auf grün springt. Und dann sind Reisen oder auch nur ein Restaurantbesuch nicht mehr möglich. Und je nachdem, welche Farbe kommt, muss man in Quarantäne oder auch unter medizinische Aufsicht.
Nun haben die Chinesen ja reichlich Erfahrung mit Überwachungssystemen. Es gibt seit ein paar Jahren auch das Social Score-System, das jeden Chinesen bewerten soll. Derzeit ist es noch in der Testphase, doch ab Ende des Jahres soll das mal verpflichtend werden. Spielen die Gesundheitsdaten, die der Staat ja derzeit in der Pandemie massenhaft sammelt, dafür auch eine Rolle?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Im Moment ist das Sozialpunktesystem noch sehr dezentral organisiert. Es gibt viele Pilotprojekte in unterschiedlichen Provinzen. Für viele Chinesen geht es bislang nur um die Kreditwürdigkeit, also eine Art Schufa Deluxe. Wer also Schulden hat oder Rechnungen nicht bezahlen kann, der wird bereits sanktioniert. Der darf zum Beispiel keinen Schnellzug oder Flugticket mehr kaufen. Aber es gibt die Idee und den Plan, bei den Kategorien, die da eine Rolle spielen, weit ins Private zu gehen, moralisches Verhalten zu bewerten und zu sanktionieren, wobei die Kommunistische Partei dann dann definiert, was moralisch und was unmoralisch ist. Und dann spielen vielleicht Fragen eine Rolle, ob ich meine Eltern regelmäßig im Altenheim besuche oder nicht, ob ich mit Regierungskritik im Internet unangenehm aufgefallen bin oder nicht. Und das ist zumindest die Furcht der Kritiker, dass auch die Bewegungs- und Gesundheitsdaten Teil dessen werden, was dann im Gesamtpaket irgendwie bewertet wird. Daten werden jedenfalls momentan mit diesen Gesundheits-Apps zuhauf gesammelt.
Gibt es denn öffentliche Kritik daran? Sie haben die Kritik gerade erwähnt.
Ja, ich denke, dass gerade durch die Corona-Pandemie die Hemmschwelle nochmal gefallen ist bezüglich dessen, was man bereit ist mitzumachen. Wer irgendwann daran gewöhnt ist, mit seiner Gesundheits-App 10-mal am Tag irgendwelche QR-Codes zu scannen, dessen Schwelle für Zumutbarkeiten sinkt automatisch. Es sind ja derzeit auch nicht nur Apps von staatlichen Stellen im Umlauf, sondern es gibt auch private Anbieter, deren Apps genutzt werden müssen. Da werden Daten gesammelt, von denen man überhaupt nicht weiß, wo das alles landet und was das eigentlich ist. Aber die meisten Chinesen haben ein ganz anderes Verhältnis zur Überwachung, sehen das oft eher positiv, leben ja auch mit einer unglaublichen Dichte an Überwachungskameras im Alltag, nicht selten mit Gesichtserkennung. Und öffentliche Kritik ist in China ja sowieso schwierig, weil es immer Konsequenzen haben kann. Ja, es gibt Kritiker, aber es sind wenige und sie haben es schwer.
Kommen wir zum Schluss noch mal ganz kurz zur Reaktion auf die Pandemie. Im Westen werden gerade Konjunkturpakete nie geahnten Ausmaßes beschlossen. Welche langfristige Strategie präsentiert die chinesische Führung den Delegierten in Peking?
Ja, Regierungschef Li Keqiang hat in seiner Eröffnungsrede sehr klar gemacht, dass die wirtschaftliche Erholung nach Corona jetzt oberste Priorität haben muss. Er hat auch die Maßnahmen dafür umrissen, zum Beispiel ein Investitionsprogramm in digitale Infrastruktur, konkret Ausbau von 5G, große Datenzentren, auch der Ausbau der Elektromobilität. Zur Finanzierung dieser digitalen Infrastruktur soll es regional ausgegebene Anleihen in Höhe von umgerechnet rund 480 Milliarden Euro geben. Dazu noch neue Staatsanleihen in Höhe von umgerechnet rund 128 Milliarden Euro. Das Haushaltsdefizit der Regierung soll steigen von 2,8 auf 3,6% der Wirtschaftsleistung. Also auch China hat eine Art Rettungsplan nach der Corona-Krise mit Milliardenhilfen, auch mit neuen Schulden. Und das sind außergewöhnliche Maßnahmen für ungewöhnliche Zeiten. So hat es der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang gestern genannt.
Live aus Peking war das unser Korrespondent Axel Dorloff. Besten Dank für diese Einschätzung.